Hier betreten Sie also wieder den Podcast-Bonustrack. Zum einen mit einem Rücksturz in die Vergangenheit. 10 Jahre zurück, 21. April 2001. Das war der Zeitrahmen, als der Sender Freies Berlin auf den analogen Satelliten ging. Sie hören also einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin von Radio 1, was damals ein kooperiertes Programm war aus Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg und Sender Freies Berlin, aber in der Federführung des ORB lag.
Nun gab es ja auch mal die Vision, vielleicht europaweit aus der Bundeshauptstadt per Analog Astra zu senden.
Wenn wir nicht einen Geldgeber finden, sehe ich das bedauerlicherweise nicht. Da sind in der Vergangenheit leider die Entscheidungen so gefällt worden, dass jetzt kein Geld mehr da ist für einen Satelliten. Inzwischen müssten wir auf einem Satelliten sein. Nicht nur, damit man uns europaweit sehen kann, sondern vor allem auch, damit man uns in Berlin sehen kann. Denn etwa 15% der Berliner, die inzwischen über die Antenne, über die Satellitenantenne empfangen, bekommen damit B1 nicht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil uns da ein Stück Grundversorgung fehlt. Und ich denke, das macht insgesamt wahrscheinlich schon 1% bei der Quote, die wir einfach nicht haben, weil wir nicht auf dem Satelliten sind.
So die SFB-Fernsehdirektorin Barbara Groth im Dezember 1998 im Radio 1 Medienmagazin. 10 Monate später war klar, der SFB bekommt weiterhin Geld aus dem ARD-Finanzausgleich. Und am 4. November 1999 daraus die Konsequenz: Anmietung eines Astra-Fernsehtransponders. Fast 1,5 Jahre danach ist es nun soweit. Vor wenigen Minuten um 18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beendete der SFB mit dem B1-Fernsehen die Testausstrahlung und begann seine offizielle analoge Satellitenabstrahlung.
Guten Tag und ganz herzlich willkommen zur Abendschau. Und zu dieser Sendung können wir erstmals auch die Zuschauer begrüßen, die uns europaweit über den analogen Satelliten Astra empfangen und künftig hoffentlich regelmäßig unser Programm B1 aus Berlin einschalten. Die erste Nachricht heute ist leider eine besonders traurige.
So die Abendschau vor 11 Minuten. Damit ist die letzte ARD-Rundfunkanstalt analog im All. Doch dieser Start begann mit einer Lüge. Werbeleute sprechen vielleicht eher von Übertreibung. Ein Plakat mit einem Cowboy-ähnlichen Mann vor großer Satellitenschüssel und dem Text: Berlin ist jetzt wirklich überall zu empfangen. Ja, das suggeriert, dass das SFB-Fernsehen auch bei Cowboys und damit auch außerhalb Europas und sogar überall damit weltweit empfangbar ist. Aber das ist falsch. Es geht bei der jetzigen Aufschaltung über 11568 MHz vertikal auf der Position 19,2 Grad Ost um die Satellitenabstrahlung über das europäische Satellitensystem Astra, also um Europa. In Europa ist aber das B1-Fernsehen bereits seit 1997 zu empfangen, sofern man einen Digitalempfänger benutzt. Also um die verwirrende Werbeaussage gerade zu rücken: Das B1-Fernsehen ist nach wie vor in Europa zu empfangen, jedoch jetzt zusätzlich mit analogen Satellitenempfängern, das immer noch am meisten benutzte Satelliten Empfangsequipment. Aber auch das verschweigt die Plakatkampagne. Ist der analoge Empfang des SFB nur mit Einschränkungen möglich? Das B1-Fernsehen wird über den analogen Transponder nur von 18 bis 2 Uhr verbreitet. Zu den Gründen SFB-Fernsehdirektorin Barbara Groth.
Es ist schlicht eine finanzielle Frage. Ein ganzer Satellit analog kostet 12 Millionen, der halbe kostet uns 7 Millionen und wir setzen darauf fortschreitende Digitalisierung. Das wären dann nur 10%, also ein digitaler Platz auf dem Satelliten kostet 1,2 Millionen und ich denke, zwischen 2005 und 2010 irgendwann ist es soweit und dann sparen wir eine Menge Geld, deswegen auch bisher erstmal nur ein Vertrag bis maximal 5 Jahre.
Barbara Groth im Jahre 2001. Angesichts massenhafter Abschaltungen aber von analogen Transpondern hätte in den letzten Wochen vielleicht etwas Entgegenkommen der Astra-Betreibergesellschaft ganz gut getan. Aber Friedrich Karl Reichert, PR-Mann der Astra Marketing GmbH, korrigiert den Eindruck der analogen Überkapazität.
Sie sprechen jetzt die Abschaltung von B-Sky-B in Großbritannien an. Nun in der Tat, es ist immer so, dass eine sehr starke Nachfrage nach analogen Transponderkapazität heute noch da ist und dass es da also vom kommerziellen Gesichtspunkt eigentlich für ein Unternehmen natürlich nicht die Notwendigkeit da ist, so vorzugehen.
sprich die Transpondermiete für den SFB, gering zu halten, damit für den Berliner Gebührenzahler auch freundlicher zu gestalten. Die zweite Einschränkung der heute Abend bei einer Satellitenparty in der Bundeshauptstadt gefeierten Berlin ist jetzt wirklich überall zu empfangen Kampagne ist, dass der SFB mit diesem Satellitenstart zurzeit nur sein Fernsehprogramm verbreitet und keines seiner allein produzierten Radioprogramme und auch nicht Radiokultur. Fazit: Der SFB verbessert die Empfangssituation seines Fernsehprogramms in seiner Kernzeit von 18 bis 2 Uhr für Nutzer analoger Satellitenanlagen im europäischen Raum, wobei man vom Zentrum der Ausleuchtzone des Astra 1B über Nordfrankreich mit dem Kreis Berlin, Norditalien, Mittelspanien, große Teile Großbritanniens mit 60 cm Satzschüsseldurchmesser gut klarkommen wird. Auf den Kanarischen Inseln dagegen bräuchte man schon 1,20 Meter. Fragen zum Empfang werden beantwortet über eine Telefonhotline in Berlin 030 297 97 97 2. Nochmal die Berliner Nummer 297 97 97 2. Mit dem Sendestart um 18 Uhr änderte der SFB auch wesentliche Teile seines Erscheinungsbildes, sprich seines Corporate Designs, aber dazu gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin. Sie hören Radio 1, ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Was der ORB hinter sich hat und das ZDF noch vor sich ist, mit der gerade offiziell vollzogenen analogen Satellitenaufschaltung des SFB-Fernsehens eingeleitet worden. Die Erneuerung des Erscheinungsbildes des SFB mit neuen Logos, sogar bis ans Mikrofon von Fernsehen und Hörfunk, sowie der Studiokulisse der Berliner Abendschau. Bevor es um die bildkünstlerischen Details hier gehen soll im Radio 1 Medienmagazin, sollen die Beweggründe der SFB-Chefetage mit ihrem Intendanten Horst Schettle und der Fernsehdirektorin Barbara Groh zu hören sein.
Naja, das ist heutzutage von Zeit zu Zeit notwendig. Es gab einen ganz wichtigen Grund. Unsere Hörer und Zuschauer hatten manchmal Schwierigkeiten zu identifizieren, was kommt vom SFB. Und dies im Zusammenhang mit einer Anpassung von Design hat nun das ergeben, was wir in Zukunft machen.
Auffällig ist, dass man von B1 wieder zurückkehrt zu dem Sendernamen SFB. Das hat man schon im kleinen Logo gesehen, im Bildschirm. Seit einiger Zeit taucht da auch nicht mehr nur B1, sondern SFB auf. Was hat es damit auf sich?
Unter der vielfältigen Konkurrenz, die es inzwischen auf diesem Markt gibt, kann der Zuschauer, wenn er B1 sieht, nicht unbedingt erkennen, ist das jetzt ein Privater, ist es ein öffentlich-rechtlicher, wo gehört das eigentlich hin? Ist möglicherweise Bayern 1. Also haben wir gedacht, es muss irgendwie SFB dazu. Das heißt, wir haben aus B1, was es natürlich weiterhin zeigt, heißt dem Logo ein schwaches SF und dann B deutlich und 1 sehr deutlich, sodass die Zuordnung zum SFB sehr deutlich wird. Und ich denke, das ist unter Konkurrenzgesichtspunkten und unter der Dachmarkenkampagne außerordentlich sinnvoll.
Aber das muss man dazu sagen, im Hörfunkprogramm sind nur die SFB-federgeführten Programme erneuert worden. Radio 1 bleibt im alten Design.
Ich denke, das muss eine Absprache dann zwischen SFB und ORB sein. Ich bin ja der Auffassung, dass es im Laufe dieses nächsten Jahrzehnts auch noch eine Fusion nicht nur der Länder, sondern auch der Sender geben wird. Dann werden wir sowieso neu nachdenken müssen. Die Federgeführten sind etwas näher beim SFB, auch vom Design her. Die Federgeführten des ORB sind etwas näher beim ORB, das ist natürlich. Aber ich glaube, der Hörer, und hier geht es ja im Wesentlichen um den Hörer, der Hörer wird in erster Linie aufs Programm achten und da machen ORB und SFB ein gemeinsames, sehr gutes Programm.
Nun lässt man ja, wenn man ein Design erneuert, ja auch Gedanken sicherlich laufen, ob die Inhalte nicht auch erneuerungsbedürftig sind. Gibt es zum Beispiel eine Auswirkung des Studios bei der Abendschau auf die Struktur der Abendschau?
Nein, müssen wir auch nicht. Die Abendschau ist unser Flaggschiff. Es ist trotz Konkurrenz, trotz attraktiver nationaler Sendungen im vergangenen und in diesem Jahr weiter gestiegen. Wir haben die besten Quoten seit 9 Jahren von B1, jetzt im ersten Quartal 2001. Und die Abendschau ist genau wie die Tagesschau. Es ist halt das älteste Regionalprogramm Deutschlands, aber auch das klassische. Und so wie die Tagesschau in Anführungsstrichen von den Zuschauern, so wie sie ist, angenommen wird, wird es auch die Abendschau, die für viele die Tagesschau Berlins ist.
Die alte Schießscheibe ist geblieben vom SFB, aber die anderen Wellen, auch das Fernsehen, haben in Abwandlung dieser Senderstrahlen im Logo vom SFB eine interessante Neuerung erfahren. Man erkennt jetzt die Senderfamilie besser und so weiter, aber das alte Logo ist geblieben.
Also wissen Sie, der SFB ist ja nun eine Traditionsmarke hier in Berlin. Ich will jetzt den SFB nicht mit Coca-Cola oder Nivea vergleichen, aber auch in diesem Bereich werden Sie ja feststellen, dass man ein paar Grundsachen belässt und was nun bei uns spezielle Programme angeht, hier dran erinnert. Da gibt es ein Grunddesign, aber die ist so modernisiert, dass dann diese neue Darstellung auch einen Eigenwert bekommt.
Das neue Design wurde entwickelt von der Agentur für Kommunikation Mellepuffer in Kooperation mit WHS. Der Kreativchef F. Hendrik Melle korrigierte meinen flüchtigen Blick auf das neue, für mich eigentlich alte SFB-Logo mit den vielen schießscheibenähnlichen Kreisen.
Aber auch die alte Schießscheibe ist eine neue Schießscheibe. Sie hat nämlich einen Kreis weniger. Wir haben sie ein bisschen kompakter gemacht. Dadurch wirkt sie schlüssiger. Und dass es aber eigentlich nicht auffällt, denke ich, damit haben wir einen guten Job gemacht.
Genau, ja, ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber daran anknüpfend haben Sie die Hörfunkwellen und auch das B1-Fernsehen neu designt, weil ja Künstler immer mehr wissen, als man als Verbraucher letzten Endes sieht. Welche Idee steckt dahinter?
Also wir wollten ein Element schaffen, was verbindend wirkt, nämlich zwischen den einzelnen Programmlogos und Programmhoheiten auch, die wir ja, wie ich schon gesagt habe, möglichst individuell lassen wollten in einem Rahmen, in einem Konzept und dem SFB selbst. Wir wollten aber nicht das Hoheitszeichen des SFB, und das ist die Schießscheibe, sozusagen inflationär zu benutzen, sondern wir wollten genau diesen Prozess, dass sich sozusagen beide, der Sender und die einzelnen Programme, visuell aufeinander zubewegen.
Da müssen wir der Gerechtigkeit aber sagen, das ist natürlich keine Schießscheibe, die heißt nur so im internen Jargon so, das ist ein Sender und man sieht bei diesem Sender die abstrahlenden Wellen kreisförmig um den Sender herum.
Genau.
Und dann haben Sie also dieses Element benutzt und Sie haben die Senderwelle farblich anders gestaltet, den Namen als die Erklärung darunter und auch kleiner und optisch. Nennen Sie mal ein paar Fachbegriffe. Was ist das für eine Schrift und warum haben Sie das so gemacht, wie es jetzt aussieht, was man auch jetzt auf der Radio 1 Medienmagazin Seite nachsehen kann, wenn man dorthin klickt?
Also Schrift ist das generell die Syntax in verschiedenen Schnitten. Die Syntax ist eine Schrift, die ist vor 20 Jahren in der Schweiz entwickelt worden. Ist eine sehr ausgewogene Schrift. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die ist modern, aber nicht modisch. Das ist ganz wichtig. Man unterliegt ja oft so bestimmten Trends visuellen und dann findet man ganz kurzfristig begeistert. Aber in 2 Jahren kann es eigentlich keiner sehen. Also mehr sehen. Es geht also darum, was zu machen, was langfristig wirken kann. Und wir haben versucht, in dem Charakter, wenn er sich an die alten Logos erinnert, als Beispiel das 88-8-Logo, was mit den beiden hochgestellten Achten gearbeitet hat, was ein sehr buntes Logo war, diesen Grundcharakter aufzunehmen, damit auch alle, die in diesem Programm arbeiten und die jahrelang unter diesem Logo mit diesem, für dieses Programm gearbeitet haben, sich identifizieren können und wir keinen Bruch, wir wollten eine Kontinuität behalten und wollten keinen Bruch.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn man sich diesem Logo nähert, wenn er als Aufsteller präsentiert wird, dass man zuerst den Sendernamen sieht und wenn man da näher rankommt, erkennt man dann auch, was es ist. Ist das Absicht oder ist das eher Schlamperei, dass man von Weitem noch nicht sieht, dass es ein SFB-Radio ist zum Beispiel?
Nee, also die Philosophie der ganzen Geschichte ist, das Programm steht im Vordergrund. Und dass es ein SFB-Programm ist, ist also eine Zusatzinformation. Es gibt auch andere Philosophien. Der WDR zum Beispiel macht, dass der ganz stark seinen Sendernamen nach vorn schiebt und sozusagen die einzelnen Programmlogos wie ein Appendix am Senderlogo hat. Der SFB ist einen anderen Weg gegangen. Und ich denke, wenn man ein Design entwickelt, entwickelt man vor allem auch ein Design mit und für die Menschen, die das Programm machen, die das Programm rezipieren. Man muss einfach in dieser Geschichte, die das Haus hat, die muss man einfach berücksichtigen. Weil sonst hätten wir einen radikalen Bruch inszenieren müssen. Und ein radikaler Bruch heißt einfach immer, wo Bruch ist, geht was zu Bruch. Einerseits und andererseits ist der eigentlich wesentlich teurer durchzusetzen.
Was hätten Sie denn gemacht, hätten Sie alle Freiheiten gehabt?
Es gibt nicht alle Freiheiten in der Kommunikation. Wenn ich alle Freiheiten hätte, dann wäre ich ein Künstler. Da ich aber immer im Auftrag handle. Und im Auftrag meine ich gar nicht nur als limitierten Auftrag, sondern mit einem ganz klaren Ziel. Nämlich, und hier war mein Ziel, eine Kontinuität zu erhalten und einen Einzelcharakter zu erhalten, hätte ich genau das gemacht, was Sie heute hier sehen. Also ich finde es gelungen.
Ich vermute mal, bei der Farbgestaltung hatten Sie alle Freiheiten. Es sind verschiedene Farben benutzt worden. Warum?
Beim B1 sind wir ganz klar nahe am am ARD blau, weil wir auch klar machen wollen, das ist ein drittes Programm, das zur ARD-Kette gehört. Bei 88.8 haben wir das Rot aufgenommen, was die bis jetzt immer im Logo hatten und was die signifikante Farbe in diesem Logo war. Multikulti Orange, weil es eine sehr lebendige, eine sehr warme und eine sehr offensive Farbe auch ist, auch eine junge Farbe. Bei Radio Kultur einen eher gedeckten Ton, der zum Programm passt. Das ist ein Bordeaux-Rot, also eher was, was ich sag mal, hochkulturell daherkommt. Und bei Inforadio haben wir uns einfach an dem dieses Blau modifiziert, mit dem die schon im Rennen waren. Also auch hier sehen Sie, wie dass wir bestehende Dinge aufgenommen haben und sie einfach so modifiziert haben, dass sie zueinander passen und doch gemeinsam einen Auftritt haben.
Das ZDF hat gerade Blau abgeschafft oder will es abschaffen, weil Orange irgendwie dynamischer daherkommt. Teilen Sie solche Auffassungen?
Ja und nein. Also ich meine, wir sind mit dem B1 sind wir ein kleines Programm und wir brauchen natürlich die Nähe zur ARD, weil die einen Teil der Kompetenz ausmacht, weil die einen bestimmten Stellenwert einfach hat und es wäre Blödsinn, auf diese Synergie zu verzichten. Das ZDF zieht das im Gesamten durch und dann ist es natürlich eine andere Sache und die nehmen dafür auch anderes Geld in die Hand. Aber ich denke, hier gerade bei B1 geht es darum, innerhalb der Region eine bestimmte Marktführerschaft auszubauen, auch visuell sichtbar zu machen und gleichzeitig die Nähe zur ARD zu symbolisieren, zu sagen, wir sind ein drittes Programm der ARD.
Historische Radio-O-Töne, 10 Jahre alt, das Medienmagazin am 21. April 2001.